Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, meine Stimme ist mal wieder zu hören und das nicht in einem Solo, sondern heute mal wieder in einem richtigen Gespräch. Das ist schon in der Tat ein paar Wochen für mich her. Und ich freue mich sehr darüber, dass Henrike mit mir zusammen mal wieder Zeit gefunden hat. Hallo Henrike.
Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich dich noch mal mit dem Nachnamen anreden soll nach all der Zeit.
Nein, wir sind nicht zum Sie abgerutscht, keine Sorge.
Nee. Oder wie war das, was hatte Tobi mal letztens, das Tages-Du? Wir haben es dann beim Du gelassen.
Ich muss zugeben, Tobi hat mich damit motiviert, das häufiger einzusetzen.
Aber das Tages-Du?
Das nur am Rande. Ich möchte das hier nicht vertiefen.
Ich frage mich, ob das nicht eine sehr deutsche Erfindung ist, so Tages-Du. Ich weiß nicht, ob das in anderen Sprachen funktionieren würde oder in anderen Kulturkreisen.
Ja, hattet ihr, glaube ich, auch darüber gesprochen. Also dadurch, dass du es ja in gewissen Sprachen auch gar nicht hast, eine wirkliche Trennung. Zumindest was so, wenn du die Person jetzt nicht direkt mit dem Namen ansprichst, sondern so im normalen Redefluss, ist es da natürlich gar nicht möglich. Aber ich habe auch damals schon gedacht, also ich glaube, zu uns passt das natürlich auch, ne? So die so sehr gut organisiert und geordnet sein wollen, natürlich unterscheiden wir da zwischen sie und du. Mhm. Und daher, Frau Maas, wir haben uns vor dem Zusammenkommen hier schon ein bisschen ausgetauscht. Das war so, wir nehmen, kann man ja dazu sagen, jetzt am Donnerstagabend auf. Es ist so 6:30 gleich. Heute Nachmittag haben wir, wie gesagt, schon mal so ein paar Worte gewechselt. Und natürlich kam wieder die Frage auf, worüber sprechen wir denn? Was gibt es denn so für Themen? Und als wenn es irgendjemand gewusst hätte, der, ich weiß nicht, bei der ATP oder woanders für diese Kommunikation zuständig war, dann hat er auf jeden Fall sich gedacht, Mensch, die haben verdient, dass sie da ganz frisch drüber sprechen können. Henrike, wir haben das Thema schon ganz häufig gehabt und ich glaube, es überrascht auch eigentlich niemanden mehr. Aber jetzt haben wir es definitiv und es ist dann doch schon eine ganz besondere Meldung, weil es bisher einfach kein 10. Masters-Turnier gab. Wir haben ein neues Masters in Saudi-Arabien ab 2028. Und keiner ist mehr aus allen Wolken gefallen.
Nee. Also ich glaube, wenn du dich in der Tenniswelt bewegst und dich für solche Dinge interessierst, also so Turnierkategorien, diese Sachen, dann war das, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis dieses Masters in Saudi-Arabien kommt. Weil es ist ja schon seit einiger Zeit gemunkelt worden. Und meine Erfahrung ist es eigentlich, dass in der Tenniswelt doch die Journalisten, einfach weil die Welt so klein ist, doch tendenziell sehr früh sehr gut informiert sind und der Flurfunk ganz gut funktioniert. Und das ist ja schon seit einiger Zeit, flog das so rum, dass das kommen wird. Und jetzt ist es halt einfach nur offiziell geworden, dass, wie gesagt, frühestens ab 2028 es ein Masters in Saudi-Arabien geben wird. Das ist die erste Erweiterung dieser Turnierkategorie seit 35 Jahren, beziehungsweise in deren Geschichte im Prinzip wahrscheinlich, irgendwie sowas stand da. Und ja, das ist auch, aber auch dann schon wieder alles, was wir offiziell wissen. Es fliegen zwar noch ein paar andere Infos rum, aber die sind noch nicht bestätigt. Also offiziell wissen wir nur, es wird das geben und es wird in Saudi-Arabien sein.
Genau, weil das ist jetzt natürlich eigentlich der spannende Punkt, der uns alle interessiert, nämlich wann findet das Ganze denn statt? Das wurde jetzt noch nicht offiziell gemacht, einhergehend. Ist ja auch okay, wir haben ja noch ein bisschen Zeit bis 2028. Wenn man so ein bisschen jetzt durchgescrollt hat, ist wohl so irgendwie die Tendenz, zumindest was in der Diskussion ist, dass es sogar auch nach den Australian Open stattfinden soll. Denn das war damals ja auch die Diskussion, die wir hatten, gibt die ATP, die so sehr damals mit dem ATP Cup und ja, dann daraus einen gemeinsamen Wettbewerb mit der WTA gemacht hat, diesen Termin auf und diesen Wettbewerb wieder auf, weil Saudi-Arabien quasi an Anfang des Jahres springt mit einem Masters. Das ist an dieser Stelle halt auch noch nicht ausgeschlossen. Also es kann halt sein, dass wir ein Masters direkt nach den Australian Open ungefähr haben. Es kann aber auch gut sein, dass wir es davor kriegen. Das werden wir einfach mal abwarten müssen.
Werden wir, wobei es, sagen wir mal, anzunehmen ist, dass es irgendwann in dieser Ecke sein wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wann sie es dann noch anders reinpacken wollen, weil wir haben ja nach den Australian Open noch mal kurz diesen Südamerika-Swing. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie da das hinpacken, weil auch zu dieser Zeit natürlich in der Region Saudi-Arabien, ich sag mal, Morgenland, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, dass dort in dem Bereich natürlich mit Dubai und so auch schon einige Turniere sind, könnte ich mir vorstellen, dass sie es dann da mit hinschieben, um da auch dann so einen regionalen, nochmal so eine kleine regionale Tour zu bauen, was ja auch irgendwie Sinn ergeben würde.
Ja, wobei das natürlich genau der Punkt ist, den du angesprochen hast. Also das wäre natürlich für Südamerika ein erheblicher Nachteil, weil wir hatten ja bisher immer so den Fall, dass sich nach den Australian Open, das war, glaube ich, auch immer einer der ganz seltenen Phasen, ja wirklich die Tour sich mal zu einer Tour entwickelt hat. Du hattest Turniere in dem asiatischen Bereich rund um Katar, Vereinigte Arabische Emirate. Du hattest Turniere in Südamerika und du hattest ja sogar auch Turniere in Europa, nämlich da gab es auch immer noch mal so einen, wenn man das so nennen will, einen kleinen Hallenswing, der dann auch unter anderem ein 500er-Turnier mit Rotterdam dabei hatte. Und gerade diese beiden Standorte, Südamerika, Europa, ja, dann müsste man gucken, ob das da vielleicht ein bisschen umgebaut wird. Also ich kann mir vorstellen, wenn es jetzt um so eine Woche geht, wie die 250er-Turniere und parallel ist noch das Turnier in Doha, kein Problem. Aber gerade nachher die Woche, in die Saudi-Arabien dann reinkommen wird, in der Woche wird sich ja automatisch dann ganz viel verschieben.
Ja, natürlich. Also die Frage ist natürlich, wird das jetzt ein Ein-Wochen- oder ein Zwei-Wochen-Event? Was wir jetzt so gelesen haben oder was du mir gesagt hast, ist, dass es wahrscheinlich eine Woche ist und ein 64er-Feld, also nicht die ganz große Nummer direkt.
56er hatte ich vorhin sogar gelesen.
56er,
Ja.
Entschuldigung.
Wenn es denn so wird, das ist, weil ich glaube, du sagtest es auch gerade nochmal, du hattest nachgeguckt, in der offiziellen Mitteilung stand das nicht. Das hatte
Nee, also
ich
ich habe jetzt
bei.
die offizielle Mitteilung, habe ich jetzt nichts lesen können. Und auch was die da, das ist dasselbe, was sie auf der Website veröffentlicht haben. Und dann kann man sich da immer noch mal die PDF-Version runterladen und manchmal steht da mehr drin. In diesem Falle nicht. Also es ist offiziell, außer dass es das geben wird, überhaupt nichts drin und man will dann natürlich mit Informationen um die Ecke kommen. Ja, aber natürlich wird das, egal wie, ein Riesenproblem für den Südamerika-Swing sein. Auch weil, also in diesem Jahr war der Südamerika-Swing Buenos Aires, Acapulco und Rio de Janeiro. Und Rio und Buenos Aires sind auch noch Sandplatzturniere. Die werden dann natürlich, weil das Ganze ja noch so ein Hartplatzblock ist, werden dann natürlich auch in ihrer Wertigkeit, wenn du da dann noch so ein Masters drin hast, gegebenenfalls nochmal weggedrückt. Es ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, wie die Regularien sein werden. Bis jetzt ist ja der Stand, dass du als Top-Spieler die Masters spielen musst. Ne? Also es ist ja so, du musst eine gewisse Anzahl an Turnieren pro Jahr spielen und auch eine gewisse Anzahl an Turnieren von bestimmten Kategorien. Natürlich in Abhängigkeit zu deiner Weltranglistenposition. Kannst du quasi an einem Turnier teilnehmen, dieser Kategorie, ist das ein verpflichtendes Turnier für dich? Ist halt auch die Frage, ziehen die das jetzt noch rein oder nicht? Zum Beispiel für Monte Carlo gibt es ja Ausnahmeregeln, dann gibt es auch gewisse Alters- und sozusagen Meritenregeln. Also je nachdem, wie gut du bist und bla, kannst du dann so Ausnahmeregelungen finden. Das ist natürlich auch noch offen. Also wie wird dieses Turnier behandelt? Gibt es dann da irgendwie eine Übergangsregelung oder ist da sofort, ja, 10. Masters, selbes Problem? Weil da könnten wir dann auch die Überleitung noch zu einem anderen Thema schaffen. Es macht den Kalender ja nicht gerade kleiner und seit 30 und einem Jahr wird sich über diesen Kalender aufgeregt, dass der zu voll ist. Mal schauen, wie sie das lösen wollen.
Ja, hast du natürlich recht. Also selbst wenn du eine Woche umbauen musst, dann musst du meistens mehr umbauen. Genau das ist der Punkt. Das stimmt schon. Ja, warten wir es ab. Wir werden wahrscheinlich dann irgendwann zu gegebener Zeit da mehr Infos bekommen. Und Wir schauen vielleicht aber auch noch mal zurück ein bisschen auf die letzten Tage. Da gab es eine Person, die nachrichtentechnisch sehr im Fokus stand, ohne leider den Platz erfolgreich verlassen zu haben, nämlich Holger Rune. Der hat sich am Wochenende beim Turnier die Achillessehne gerissen, wird wahrscheinlich bis zu einem Jahr höchstwahrscheinlich dann ausfallen. Und ich habe es in dem Moment noch gedacht, also als das passierte, weil ich habe das Match sogar auch gesehen, wow, das passiert echt wahnsinnig selten, auch im Tennis. Zum Glück passiert das wahnsinnig selten, so ganz, ganz schwere Verletzungen. Aber das ist natürlich auch echt eine ganz unglückliche Sache, weil beim Tennis passieren die Verletzungen häufiger ohne Fremdeinwirkung, aber du ja auch in dem Moment im Grunde nichts falsch machen musst. Also du brauchst nicht wegknicken oder sonst was, sondern die reißt halt einfach in dem Moment.
Ich bin froh, dass ich das nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, hat man das gehört? Mir wurde mal gesagt oder ich habe es mal irgendwo gelesen, dass man das Reißen einer Achillessehne durchaus auch hören kann. Aber wahrscheinlich ist es in so einer Halle dann auch einfach zu laut. Ja, das, also erstmal muss man sagen, tut es mir für Holger Rune unglaublich leid, weil Achillessehnenriss ist halt kein Pappenstiel. Also auch für einen Top-Profi wie ihn, der natürlich Zugang zu anderen Formen von Operationen und Rehabilitation hat, ist das erstmal eine Zäsur in deinem Kalender und wirft dich schon auch zurück. Nun hat Holger Rune das Glück, noch sehr jung zu sein. Das heißt, für ihn ist das natürlich mega bitter, aber der Einschnitt ist jetzt ein anderer, als wenn du das mit 35 erlebst. Aber klar, wünscht man keinem und erinnert natürlich auch so ein bisschen an die Geschichte um Alexander Zverev. Ne? Das habe ich gesehen und das war auch nicht schön. Und Rune wird jetzt, ja, ich glaube, wenn man wirklich sehr optimistisch schätzt, wahrscheinlich vor nächstes Jahr US Open die Tour eher nicht mit seiner Anwesenheit erfreuen. Das klingt jetzt gemeiner, als es sollte. Also es tut mir wirklich leid für ihn.
Ja, genau. Also das ist natürlich eine Sache, die unumgänglich war, auch die Operation jetzt. Und die ist zumindest gut verlaufen, so viel wissen wir schon mal. Das hat er selber gepostet. Von daher geht es jetzt natürlich für ihn schnellstmöglich dann ins Reha-Programm. Ja, natürlich eine sehr traurige Nachricht, die wir hatten. Schauen wir aber auch nochmal aufs deutsche Tennis. Denn da, Henrike, gibt es aktuell viele gute Nachrichten auf dem Court, aber sogar auch gerade für die deutschen Davis Cup-Fans Positives neben dem Court erstmal. Nämlich Alexander Zverev ist nach 2 Jahren mal wieder in der deutschen Auswahl dabei und wird beim Final Eight in Bologna mit aufschlagen.
Wurde angekündigt, stand jetzt, reist die deutsche Mannschaft wirklich in Top-Besetzung an. Also Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Jannik Hanfmann, Kevin Krawitz, Tim Pütz und dann natürlich Michael Kohlmann als Kapitän. Wenn das so bleibt, haben wir auf jeden Fall das bestmögliche Team am Start. Es geht im Viertelfinale erstmal gegen Argentinien. Ist durchaus machbar, kommt aber wahrscheinlich auch sehr auf Zverev an.
Ja, also, genau. Also diese Begegnungen, die sind ja sowieso immer sehr eng und können mit einem Match quasi stehen oder auch fallen. Dadurch, dass du einfach nur 2 Einzel und Doppel hast. Ich meine, Deutschland hat ja wirklich den Vorteil aus meiner Sicht, dass sie im Doppel natürlich sehr, sehr gut aufgestellt sind mit Krawitz und Pütz. Das ist natürlich eine wahnsinnige Waffe. Dass du da ein Doppel hast, wo beide Doppelspieler nicht nur weit oben stehen in der Weltrangliste, sondern halt auch wirklich das ganze Jahr über zusammenspielen. Das ist natürlich wirklich etwas, was viele Nationen so in der Form nicht haben. Ja, und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt einige am Schreibtisch gesessen haben, als sie die Nachricht gelesen haben und sich so gedacht haben, naja gut, ne? Also wenn du einen Zverev hast, der seine Matches gewinnt, sagen wir jetzt mal auch erste Runde oder beziehungsweise das Viertelfinale ist es ja dann in der Woche gegen Argentinien. Dann noch im Doppel eine Chance. Danach hast du dann entweder Spanien oder Tschechien. Nichts ist unmöglich, natürlich. Gerade bei diesem Format.
Ja gut, wissen kann man es nie, ne? Natürlich nicht. Ich sagte ja eben, das hängt jetzt sehr von Alexander Zverev ab. Der hat ja momentan auch nicht seine allerbeste Phase und durchaus das eine oder andere Match auch verloren in letzter Zeit, wo man vielleicht hätte sagen können, hätte es da auch gewinnen können. Insofern muss man mal schauen. Ich glaube, Davis Cup ist natürlich noch mal eine besondere Situation. Du bist auch im Team, du hast noch mal eine andere Unterstützung. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, ich könnte mir vorstellen, dass es das ist, was Alexander Zverev vielleicht auch ermutigt oder motiviert hat, Davis Cup zu spielen, weil er das Format ja eigentlich nicht mag. So ein bisschen vielleicht auch von diesem Team-Spirit zu profitieren. Vielleicht da auch irgendwie so eine Erinnerung an auch die ganze Geschichte um seinen Olympiasieg. Das irgendwie aufleben zu lassen, ist jetzt ein bisschen meine Spekulation. Und ja, ich glaube, für die deutschen Fans ist es toll, dass das so ist, wenn es so kommt. Ich meine, bis dahin fließt ja auch noch ein bisschen Wasser in den Rhein runter. Wenn es so kommt, ist das nice. Kann auch sein, dass Zverev sich einfach seine Brownie-Punkte für die nächste Olympiade holen will, weil ich glaube, da muss er auch eine gewisse Anzahl an Davis Cup Einsätzen haben, wenn das immer noch so ist. Who knows? Es ist auf jeden Fall schön und ja. Wir fahren mit dem Besten, was wir haben, dahin. Insofern können wir doch alle zufrieden sein. Ich weiß ja nicht, wie siehst du das? Wie hast du die Nachricht aufgenommen, dass er das macht? Hast du dir da was bei gedacht oder bin nur ich so misstrauisch?
Ja, gewundert hat es mich nicht. Also, weil ich mir schon so denke, ich glaube, so ein Davis-Cup-Titel ist etwas, was er sich schon gerne auch noch mal so in die Biografie schreiben lassen möchte. Und du hast ja nun mal den Vorteil, dass du diese eine Woche hast, drei Matches und du ja eigentlich auch gar nicht viel Kräfte vergeudest, ne? Also, weil, wenn es halt nicht läuft, oder sagen wir jetzt mal auch, drehen wir das mal um und deine Teamkollegen sind nicht gut drauf und verlieren, ja, dann bist du halt nach der ersten Begegnung raus, aber dann hast du halt auch nicht groß irgendwie noch Kräfte vergeudet und hast irgendwie jetzt noch einen riesigen Zeitraum gehabt, den du eigentlich zur Regeneration hättest nutzen können. Von daher ist, glaube ich, gerade jetzt auch diese Veränderung, die noch mal war, dass man quasi diese Zwischenrunde, die es gibt, also halt im September, dass man da zurückgegangen ist wieder zu dann doch Heim- und Auswärtsspiel, sodass man da zwei Runden hat und dann aber trotzdem dieses Endturnier belassen hat und auch das so jetzt so kompakt macht, glaube ich, etwas, was den Spielern selber schon sehr, sehr gut gefällt. Ne? Also gerade, wenn wir über die Topspieler sprechen.
Ja, die werden alle ihre Gründe haben, dort anzureisen. Und jetzt hätte es mich mal interessiert, wie Tobi das bewertet, weil der ja, wir haben uns ja vor einiger Zeit schon mal drüber unterhalten, also er und ich, über dieses Thema Davis Cup. Und er dann meinte, na ja, er findet schon, dass man irgendwie, wenn man die Möglichkeit hat, auch für seine Nation antreten sollte und hatte da jetzt in dem Falle, weil es um Zverev ging, ihn ein bisschen kritisiert, meinte aber auch, er würde das bei jeder anderen Person, Topspieler, der dann irgendwie nicht anreist, es auch so sehen. Insofern dürfte ihn das ja jetzt erfreuen und schauen wir mal. Also wie gesagt, ich glaube, er macht das einfach halt auch für die Stimmung und für die, ne, nehme ich jetzt mal mit, weil es auch irgendwie mir was gibt. Da war quasi, überwog dann jetzt der Vorteil, den Nachteil wahrscheinlich für Zverev.
Was du sagtest, also dass du natürlich auch noch mal in so ein Teamgefüge kommst, gerade vielleicht auch in der Phase, wo es bei dir nicht so wirklich gut läuft. Ich finde, da hast du einen Punkt. Also das kann natürlich auch noch mal ein Faktor sein. Ne?
Das war mein erster Gedanke bei der ganzen Geschichte. Ich persönlich, jetzt gemessen an dem auch, wie gerade so die ganze Dynamik ist, war das ehrlich gesagt mein erster Gedanke, dass ich mir gesagt habe, aha, ich glaube, da will sich jemand ein bisschen Stimmung holen. Aber wie gesagt, ich kann auch komplett falsch liegen und er ist einfach geläutert, hat unseren Podcast gehört und sich gedacht, jetzt muss ich doch wieder für Deutschland antreten. Who knows?
Letztendlich, glaube ich, ist es den meisten unseren Hörern egal. Ja, ich glaube, weil ich hatte gerade überlegt, also was die meisten Fans wohl dazu denken. Und wahrscheinlich sind wir da nämlich das Problem, weil wir versuchen das dann immer irgendwie zu hinterfragen und zu hinterdenken. Die allermeisten haben sich wahrscheinlich einfach nur darüber gefreut und gedacht, geil, weil jetzt haben wir eine Chance, natürlich mehr doch am Ende das Ding zu gewinnen. Dasselbe zum Beispiel habe ich umgekehrt gelesen jetzt in dieser Woche Österreich, die ja auch bei dem Final Eight qualifiziert sind und gut mit Italien natürlich sowieso eine ganz undankbare Aufgabe vor sich haben. Aber auch da war es zum Beispiel so, dass jetzt natürlich auch die Spieler nominiert worden sind und da ganz viele traurig waren, dass ein Sebastian Ofner nicht dabei ist, weil der Fersenprobleme hat und jetzt bis zum Ende des Jahres auch nicht mehr spielen wird. Und da hatte ich nämlich dann, ich glaube, das war bei Instagram auch irgendwo, da hat dann aber jemand drunter kommentiert, naja gut, was hätten wir denn mit dem Ofner gewollt? Der hätte uns ja eh nicht weitergebracht. Und dann hat aber die andere Person wiederum dazu geschrieben, naja, erstmal wissen wir nicht, wie das in einem Monat aussieht. Und zweitens erhöhst du doch einfach trotzdem deine Chancen damit, wenn du einfach in diesem Kader die 5 besten Leute dabei hast. Und wer denn am Ende wirklich antritt von diesen 5, das ist ja immer noch die Frage, die du an dem Tag selber entscheiden kannst, je nach Form. Und da habe ich nämlich auch so wiederum gedacht, ja, auch die Person hat da natürlich einen Punkt.
Ja klar, auf jeden Fall. Und gerade für Österreich ist es natürlich auch bitter, weil Ofner dieses Jahr auch ganz gut unterwegs war. Ne? Also der sich auch wieder so ein bisschen gefangen hat. Insofern muss man mal schauen. Ja, wahrscheinlich sind wir da einfach auch nicht mehr so ganz unschuldig genug, um uns da einfach nur noch arglos darüber zu freuen, dass Zverev spielt oder nicht. Ja, vielleicht bin ich da aber auch inzwischen einfach zu rational und zu kalt oder keine Ahnung. Ich möchte das auch nicht missverstanden wissen. Ich freue mich auch, dass er antritt und ich würde ihm das auch wünschen, dass er da irgendwie eine gute Woche hat und da wieder in Tritt findet, weil dafür ist er auch einfach zu guten Spieler und schauen wir mal. Wir nehmen es einfach, wie es kommt und dann haben wir halt auch im November ist der Bums, glaube ich, ne? Was, worüber uns wir unterhalten können in der fast tennisfreien Zeit, ist doch auch schön. Also ich will mich auch gar nicht beschweren.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Henrike Maas beschwert sich nicht.
Über dieses Thema.
Zumindest über dieses Thema, genau. Schauen wir mal, was wir jetzt gleich noch finden. Ich glaube aber, dass jetzt beim nächsten Punkt du dich auch nicht beschweren wirst. Denn die beiden Spielerinnen, ich finde, wir müssen sie mal erwähnen. Und die haben momentan auch überhaupt keinen Grund, sich zu beschweren. Nämlich Ella Seidel und Eva Lüss. Ja. Denn die haben in den letzten Wochen, man kann glaube ich schon eher sagen Monaten, sich beide auf ihre eigene Art und Weise echt stabilisiert. Und ich fand das gerade ganz witzig in unserem Vorgespräch, wo du nämlich gerade auch bei Eva Lüss meintest, naja, was so die ersten Runden angeht, ist sie mittlerweile eigentlich immer sehr konstant. Und da habe ich mich nämlich selber erwischt jetzt auch die Tage, wo ich so gedacht habe, oh, ich schaue bei Eva Lüss mittlerweile so in der ersten Runde oder was das dann ist, gar nicht mehr unbedingt, wie es da gerade zwischendurch steht, weil ich mir eigentlich relativ sicher bin, irgendwann kommt sowieso die Nachricht aufs Handy, ja, sie hat das Match gewonnen.
Ja, also das ist schon, wir reden ja über Eva Lüss und auch Ella Seidel jetzt schon eine ganze Weile immer wieder mal, weil ich auch finde, dass die beiden es verdient haben, dass man sowas positiv erwähnt, eben weil es für sie individuell eine sehr gute Entwicklung ist. Mag jetzt natürlich der eine oder andere oder die ein oder andere sagen, ja, aber wenn du in der zweiten Runde rausfliegst, ist es dann auch doof. Stimmt, grundsätzlich schon, aber wenn du wie die beiden das nicht immer so hattest in dieser Konstanz über, ich sag mal, die verschiedensten Turnierarten und Kategorien hinweg und auch gegen die verschiedensten Gegnerinnen, dann doch so eine gute Performance hinzulegen, ist das schon beeindruckend. Und es macht sich natürlich dann auch auf den Plätzen bemerkbar. Also ich glaube, Eva Lüss ist im Live-Ranking jetzt immer noch auf Platz 44. Das ist ihr bestes Ergebnis so far. Und Ella Seidel ist jetzt derzeit im Live-Ranking auf der 88. Da war die 85 der beste die beste Platzierung, das ist also alles nicht so ganz weit weg. Und das ist einfach schön zu sehen und zeigt, glaube ich, auch die harte Arbeit, die beiden da reingesteckt haben und erinnert einen, glaube ich, auch nochmal daran, dass so eine Tenniskarriere halt viel, gerade am Anfang, viel versuchen, scheitern, versuchen, scheitern, versuchen, scheitern, bis du irgendwann zu diesem Punkt kommst, wo du mal über diese Schwelle gehst und dann so ein bisschen auch ins Rollen kommst und einfach, glaube ich, auch dieses Selbstbewusstsein entwickelst, dass du weißt, ey, das weiß ich, das packe ich, und da gehst du, glaube ich, auch noch mal anders an so ein Match ran. Und insofern freut mich das ungemein. Und gerade bei Eva Lüst, ich weiß ja nicht, wie dein Eindruck ist, da habe ich mit Tobi auch immer wieder mal drüber gesprochen. Eva Lüst ist halt auch seit langem mal wieder so eine deutsche Spielerin, die auch enorm gefeatured wird von der WTA, eben weil sie ein sehr offener Mensch ist und auch einen, mit denen du diese Dinge hier, so Social Media Kram, glaube ich, gut machen kannst, und die auch viele Fans hat und viele Leute haben, die sich auch außerhalb von Deutschland für sie als Charakter interessieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was man vielleicht als deutscher Fan nicht so gewöhnt ist. Das war so ein bisschen bei Andrea Petkovic, glaube ich, auch so zum Ende der Fall, weil sie auch sehr gut Englisch kann und auch in diesem ganzen sprachlich da sehr gut drin ist. Angelique Kerber kam natürlich aufgrund ihrer Leistungen offener vor, aber das fand ich auch in Teilen sehr zurückhaltend. Und Eva Lüss, finde ich, so von meinem Eindruck, ist eine, die gerade auch so ein bisschen das deutsche Damentennis international wieder so ein bisschen Gesicht gibt. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn sie auch diese Erfolge feiert, weil sie das dann auch weitertragen kann.
Kann man über Eva Liss natürlich sagen, ja, also die ist mitteilungsbedürftig, natürlich in einem sehr, sehr angenehmen Rahmen. Und ich glaube, das macht das so ein bisschen aus. Also, weil wenn sie Fragen gestellt bekommt, ob jetzt in Interviews, auf Pressekonferenz, dann kriegst du halt auch wirklich eine Antwort von ihr, mit der du, gerade wenn du auch im journalistischen Bereich tätig bist, was anfangen kannst, damit arbeiten kannst. Sie auch was über sich selber erzählt, was natürlich auch jetzt nicht viele Spielerinnen und Spieler machen. Und ja, dadurch bietet sie dir natürlich ganz viel. Da hast du absolut recht. Interessanterweise habe ich jetzt gerade am Wochenende etwas über sie geschrieben. Und da habe ich zuerst den Satz geschrieben, die aktuell beste deutsche Tennisspielerin. Und
Ja.
dann habe ich aber, dann habe ich zur
Hast du mal
Sicherheit,
ins Ranking
ja
geguckt?
genau, dann habe ich zur Sicherheit nochmal nachgeguckt und war wirklich überrascht, weil ich so dachte, oh Gott, oh wow, ne? Laura Siegemund und Tatjana Maria, die stehen halt trotzdem echt immer noch vor ihr. Was aber aus meiner Sicht sogar echt nochmal unterstreicht, wie gut Siegemund und Maria halt auch einfach dieses Jahr unterwegs gewesen sind.
Ja, fürs deutsche Damentennis war es ein unglaublich erfolgreiches Jahr, wenn man mal so Konstanz oder grundsätzlich stabile Leistungen übers Jahr hinweg in der Gesamtheit nimmt. Ne, das ist jetzt pro individueller Spielerin noch mal anders. Ne, auch Laura Siegemund, die da jetzt wirklich so ein bisschen vielleicht auch manchmal bei uns hinten runterfällt, hat ja ein klasse Jahr hingelegt, wo sie ja wirklich in der einen oder anderen Ecke einen richtigen Favoritenschreck gespielt hat. Ich meine, wer spielt schon gerne gegen Laura Siegemund? Ich glaube, das macht niemandem so richtig Spaß, gegen dieses Geschnibbel, langsam umleiten, dann doch mal wieder flott. Und hier diese Kampfsau ist sie ja, ne, im besten Sinne. Insofern glaube ich, ist das schön, das einfach zu sehen, und muss man das vielleicht auch mal dann als positives Fazit für das Jahr mitzunehmen, dass da vielleicht die ganz großen Einzelerfolge jetzt in mega riesigen Turniersiegen vielleicht nicht dabei waren, aber dass es doch eine sehr konstante, übergreifende Leistung ist. Insofern finde ich das sehr, sehr schön, und ich bin auch jemand, der sowohl Ella Seidel als auch Eva Lüss auch gerne beim Spielen zuguckt. Gerade Eva Lüss finde ich auch das, was du gesagt hast, sehr angenehm, dass sie sehr offen über Themen redet und dabei eben aber auch nicht nur gut Wetter macht. Ne? Sie ist natürlich ein grundsätzlich, glaube ich, sehr positiver und fröhlicher Mensch, aber sie spricht halt auch Dinge an, die sie interessiert, und eben auch Dinge, die sie stört. Also sie ist ja niemand, die jetzt da ein Blatt vor den Mund nimmt, wenn dann nach einer Niederlage wieder irgendwelche Arschlöcher meinen, sie da im Internet beleidigen zu müssen. Was anderen Spielerinnen und Spielern natürlich auch passiert. Oder auch Frauenthemen solche Dinge. Insofern macht sie das natürlich einerseits zu einer sehr angenehmen Gesprächspartnerin, aber auch zu einer sehr glaubwürdigen. Und ich glaube, das kommt natürlich noch mal hinzu als positiv. Sie ist einfach eine gute Projektionsfläche für viele andere Menschen, auch außerhalb von Deutschland.
Was, glaube ich, auch gar nicht so viele auf dem Schirm haben, weil wir natürlich immer diese Diskussion hatten, die ist noch gar nicht so lange her. Ja, das deutsche Frauentennis, da kommt ja nichts hinterher und es gibt eigentlich keine guten Spielerinnen mehr. Wir haben aktuell mehr deutsche Spielerinnen in den Top 100 als deutsche Männer. Nämlich bei den Frauen sind es 4, bei den Männern 3. Das wirkte vor gar nicht allzu langer Zeit ja eigentlich noch ganz, ganz anders. Das kann sich natürlich auch schnell wieder drehen, sicherlich. Aber zeigt, glaube ich, auch noch mal einerseits, wie lang eine Saison ist. Umgekehrt aber natürlich auch, ja, wie dynamisch es natürlich auch einfach auf der Tour zugeht. Und dass man auch vor allem Spielerinnen, Spieler, die mal irgendwie auf sogar, weiß ich nicht, 300, 350 abrutscht, wenn es von mir aus das sein muss, nicht abschreiben darf.
Ja, und man muss natürlich auch so ein bisschen gucken. Es stimmt natürlich schon, dass wir so ein gefühlt so ein leichtes Loch nach der goldenen Generation um Angelique Kerber, Andrea Petkovic, um Julia Görges, dass wir da natürlich zwar Leute und Spielerinnen hatten, die nachkamen, aber die vielleicht für den einen oder anderen auch verletzungsbedingt halt nicht so durchgegangen sind, wie man es sich vielleicht erhofft hätte. Aber jetzt natürlich auch wieder einige junge Spielerinnen nachkommen, wo man auch mal gucken muss. Also wenn ich mir überlege, eine Tessa Brockmann haben wir da, dann haben wir eine Eva Bennemann, Ida Wopka, sehr, sehr jung und auch schon wirklich gut unterwegs. Sonja Senikova, eine Julia Stusek. Da muss man natürlich immer schauen, wie sich das jetzt noch verstetigt. Und ich möchte denen gar nicht das irgendwie antun und sagen, da diesen Druck ausüben. Aber es ist nicht so, dass wir da auch komplett im luftleeren Raum schweben. Und manchmal ist es wahrscheinlich auch so eine Sache, wie da so Dinge zusammenkommen. Weil wer hätte vor der Generation um Kerber, Petkovic und Co., Lisicki, muss man da ja auch erwähnen, angenommen, dass es so kommt. Also es hätte ja auch alles nicht klappen können. Insofern möchte ich das persönlich, glaube ich, auch lieber von dem Punkt betrachten, dass ich das mit dem arbeite, was da ist und gucke, wie sich das entwickelt, anstatt jetzt zu sehr in hätte zu verweilen, weil es aus meiner Position nichts bringt. Müsste es besser sein oder könnte es besser sein, rein von den Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben? Absolut, aber so ist es halt nicht. Und Tennis ist ja jetzt auch nicht, abgesehen von so Nerds wie uns, jetzt bei jedem auf der Hitliste ganz oben.
Ja, aber die machen das natürlich alle falsch. Da sind wir uns sicher.
Wir wissen es sowieso immer besser, ne?
Natürlich, ja. In allen Belangen. Aber ich meine, wer uns länger hört, dem ist das bewusst.
Ja.
Ja, bevor es vielleicht dann doch jetzt zu sehr mit Eigenlob endet, würde ich sagen, außer du hast noch einen Punkt, sind wir durch für diese Woche, so mit den Themen und Sachen, die uns aufgefallen sind. Schreibt uns gerne kontakt@tennisproleten.de, wenn ihr ein eigenes Thema habt, wo ihr sagt, das habt ihr jetzt aber gar nicht auf dem Schirm gehabt. Oder ihr sagt, oh, redet da doch mal drüber. Dann gerne eine Mail oder über die sozialen Netzwerke. Ihr findet uns auf den gängigen Plattformen, zumindest formuliere ich das immer so, weil ich ehrlich gesagt keinen Überblick mehr drüber habe, wo Tobi uns überall mal angemeldet hat. Aber ihr findet uns auf jeden Fall unter Tennisproleten. Das ist in der Regel immer gleich.
Abgesehen von X, die sind uns ja losgeworden, da müsst ihr uns dann einzeln anschreiben.
Ja, man muss dazu sagen, uns gibt es ja mittlerweile auch schon so lange und es sind so viele Plattformen auch wieder gegangen. Ich habe das ja wirklich immer in Tobis Hände gelegt. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir sogar auch noch irgendwie einen MySpace-Account, einen alten oder sowas. Also,
gibt es MySpace überhaupt?
Schaut einfach. Ich habe keine Ahnung.
Ich meine, ich bin ja noch älter als du. MySpace, ist das noch ein, ja, tatsächlich, MySpace gibt es wohl noch.
Wahnsinn. Ja, guck mal, werden wir gleich mal, müssen wir gleich mal gucken, ob wir da noch aktiv sind.
Ich glaube, da haben wir noch kein Konto, aber es muss auch nicht sein. Wenn man möchte, kann man uns erreichen. Wir nehmen auch Brieftauben.
Aber du hast natürlich recht, das Thema X, das hat sich aus verschiedenen Gründen für uns erledigt. Und das wird auch so bleiben.
Ja, die wollten uns halt nicht, die waren halt nicht kooperativ und dann sind wir jetzt auch nicht mehr kooperativ.
Eben, so ist es.
So ist es, ja.
Das war ein schönes Schlusswort. Ich glaube, es ist alles gesagt. Bis nächste Woche, macht's gut und tschüss.
Tschüss.